Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinteressierten.
Mit Veröffentlichung dieser Folge sind die Tore der EICMA, der wohl wichtigsten Motorradmesse, noch nicht mal geschlossen und trotzdem gibt es in dieser Folge die wichtigsten Ankündigungen, Neuvorstellungen und Aufreger zusammengefasst. Michel hat dabei mein vermeintliches Traummotorrad gefunden, BMW entdeckt ein neues Segment für sich und es gibt einen kleinen Streit darüber, ob wir jeden Entwicklungs- und Designschritt teuer bezahlen sollten. Wie ist eure Meinung zu den neuen Modellen und prägen bald Motorräder aus China das Straßenbild? Hört rein und lasst es uns wissen.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist frühestens Sonntag, wenn ihr das hört, vielleicht auch 2-3 Tage später. Ich hoffe, ihr seid aber zeitaktuell, denn seltener hatte dieser Podcast mehr Prägnanz, Wichtigkeit und Aktualität als der heutige, denn wir sind hautnah dran an den Geschehnissen der vergangenen Woche. Es ist hier Donnerstagabend, der vollen Transparenz wegen, während wir das aufnehmen, einen Tag nach dieser legendären Präsidentschaftswahl in den USA. Aber darum soll es nicht gehen, sondern ein weiteres großes Weltereignis. Die EICMA in Italien hat stattgefunden und deswegen schalten wir uns hier zusammen. Und wir, das bin nicht nur ich, der hier jetzt wieder ein übertrieben langes Intro gegeben hat, sondern natürlich die Person, die mir in Wörtern pro Minute in nichts nachsteht. Michel, hi!
Ja, ich wollte gerade sagen, Wörter pro Minute, das Intro war gar nicht so übertrieben lang. Wir sind jetzt bei 52 Sekunden. Du hast, wenn du bei 43 aufgehört hättest, so, ne, und die Einführung meiner Person kürzer ausgefallen wäre, wäre alles, also, es war auch eh nicht zu lang. Aber wir wollen ja auch nicht über uns und über unsere Intros und Anmoderation reden, sondern über die Motorräder der Woche. Oder Motorräder ist vielleicht zu wenig. Über die Neuheiten. Denn die EICMA hat sehr viele spektakuläre Dinge hervorgebracht. Ich sage bewusst Dinge. Und ein Highlight, das ich an dieser Stelle mit diesem Dinge schon anteaser, hebe ich mir aber für den Schluss auf. Das ist bei mir in den Notizen unter der Rubrik Jans neues Lieblingsbike abgelegt.
Ich bin ultra gespannt, weil du hast mir dieses Dokument schon geschickt mit den Motorrädern, über die du so sprechen willst. Ich glaube, du hast da noch mal ein bisschen intensiver und mit mehr Fülle recherchiert als ich. Ich habe mir sozusagen die Highlights und die Punkte rausgenommen, die mich emotional berührt haben. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin ja hier der emotionale Mensch in diesem Podcast, während du der rationale Typ bist. Und vielleicht eins vorab, wir trinken seit Ewigkeiten mal wieder Bier und jetzt kommt
aber... Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich gerade das Bäuerchen schon gemacht. Ich bin hier in den Call, beziehungsweise in unsere Aufnahme gekommen. Das fühlt sich so ein bisschen so an wie ein Call, weil wir ja über Riverside aufnehmen und das ist so ein bisschen wie Teams, Zoom. Was gibt's noch? Wie heißt das andere?
Keine Ahnung. Google Hangouts.
Slack, nee, ja doch, Slack gibt's ja auch. Kannst du Slack-Meeting, hast du nicht gesehen.
Völlig Wurst, aber wir haben einfach Ewigkeiten kein Bier mehr getrunken, jetzt kommt's aber.
Du hast das halbe schon weggehabt, als ich gerade gekommen bin. Ich habe aber noch keinen Schluck getrunken und ein dickes Shoutout geht an zwei Personen raus. Jan, du hast es gestern in der Story erwähnt, Effe hat wieder Bierration geschickt und ich habe das Paket auch bekommen, oder ich habe auch so ein Paket bekommen. Ich trinke aber kein Bier von Effe, weil an dem Abend, als das Paket ankam, war kein Bier im Haus. Und ich habe es aufgemacht und habe gedacht, ja geil, es sind drei Fläschlein drin, eins kann ich trinken, dann habe ich die anderen zwei für die Aufnahmen. Hat sich leider anders ergeben, ich habe alle drei an einem Abend getrunken. Effe, vielen Dank dafür, es lag auch noch ein Täfelchen Schokolade dabei und zwar Milka Tuck. Ich weiß nicht, woher es wusste, ob ich das jemals erwähnt habe, meine Lieblingsschokolade. Auch da noch ein dickes Shoutout und jetzt Person Nummer zwei. Ich sitze hier mit einem Freiberger herbfrisches Pils und das kam von Christoph. Christoph, ich habe dazu eine Story gemacht, ist jetzt schon ein bisschen her, das lag jetzt die ganze Zeit hier bei mir im Büro, weil ich im Büro natürlich keinen Alkohol trinke, außer zu unseren abendlichen Aufnahmen. Heute ist es soweit. Christoph, Prost auf dich. Jan, auch auf dich, auf die Gesundheit und auf die neuen Modelle der EICMA. Lass es dir schmecken.
Prösterchen. So, und dann so sind viel wir damit ausreichend befüllt und startklar, um jetzt wirklich um die Neuheiten zu sprechen. Ja, EICMA, dieses Jahr ja wirklich wieder sehr, sehr groß. Ich glaube, bis auf Indien waren eigentlich alle Hersteller vertreten. gab ja auch schon mal andere Zeiten, wo das anders war, wo die Freunde aus München, BMW, sich entschieden hat, wir gehen da nicht hin, wir machen irgendwie alles virtuell oder ich weiß gar nicht mehr, was da war. Andere Unternehmen sich zurückgezogen haben. Aber dieses Jahr also Full House und ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Vielleicht mühen wir uns
mit
so
von... BMW natürlich, du hast sie gerade schon erwähnt und die sind für mich natürlich ganz oben auf der Liste. Die stehen auf meiner Notizliste nicht ganz oben an erster Stelle, aber für dich natürlich, weil, und jetzt kommen wir auch zu dieser Bemerkung, die du gerade in Bezug auf die Alkmaar gesetzt hast. Ja, BMW war vor Ort, aber diese Neuerung, die eigentliche Bombe, die geplatzt ist, auf der Alkmaar war ja nur eine kleine mit der F450 GS, die ja nur ein Konzept ist und die eigentlichen krassen Neuerungen, die auch dich intensiv betreffen, mit der neuen S1000R, M1000R, S1000RR, M1000RR, die hatten sie ja schon vorher geleakt. Also die sind natürlich in Mailand auf der EICMA ausgestellt, aber die Info dazu gab es ja schon im Vorfeld. Also die Bombe ist da schon geplatzt. Aber auch wenn sie vorher schon präsent waren, wir haben noch nicht drüber gesprochen und beim letzten Mal hatte ich ja die S1000R ziemlich abgefuckt, weil das Design irgendwie zu lahm und zu langweilig und was auch immer ist. Jetzt sieht das Motorrad ja, völlig anders aus, mit diesem Doppelscheinwerfer schon wieder mehr wie die ursprüngliche S1000R. Jetzt muss ich von dir auf jeden Fall direkt wissen, wie gefällt dir denn das Bike?
Mega, ultra.
Also mega?
Das, ja, geil. Das letzte Mal hatte ich ja wirklich voll den Hass drauf. Jetzt, du hast es angesprochen, ich habe auch das Gefühl, back to the roots. Und zwar nicht so irgendwie im Sinne von, ja, wir, wie soll man sagen, recyceln jetzt einfach das Bestehende, aber diese vorherige fand ich ja einfach nur scheiße. Ich habe schon mal drüber so gesprochen, diese Frontmaske, die hatte was von dieser F900R, dieser Roadster-Maschine so irgendwie, aber völlig austauschbar, so diesen Frontscheinwerfer, den hättest du gefühlt von der abschrauben können und an alle anderen Naked Bikes dieser Welt, also auch an irgendeine Honda anschrauben können. Und jetzt ist wieder so ein bisschen mehr DNA. Ich finde auch die Seitenteile sehen verdammt ähnlich wie in dem Ursprungsmotorrad und gefällt mir einfach mega. Hat wieder was Aggressives. Wenn wir über den Frontscheinwerfer reden, weil der natürlich das Wesentlichste ist oder das Auffälligste, sagen wir mal so. Ich finde, der hat schon ein bisschen Ähnlichkeit zur Triumph Speed Triple. Ja, das ist irgendwie schon sehr, sehr ähnlich. Da werden sich wahrscheinlich Triumph-Jünger vielleicht auch ein bisschen ärgern oder das könnte die Wogen höher schlagen lassen. Ich muss aber sagen, nichtsdestotrotz sehr, sehr gelungen. Gefällt mir. Ich meine, eins werde ich immer noch nicht los, und zwar nämlich die Tatsache, dass ich weiterhin das Schönste habe, weil meine ist ja so ein Dark Blue, so ein matten Dunkelblau. Jetzt gibt's ja wieder die klassischen schwarzen und weißen Varianten und dann aber auch so ein sehr helles Blau, das muss man halt mögen. Aber
mit
ja,
auf jeden Neon-gelben Rahmen, aber das sieht, das also ich finde es optisch super geil. Schwarzer Tank, krass kontrastreich mit dem Hellblau, mit diesem Neon, die schwarze Frontmaske, die mit diesem bösen Blick, also taugt mir wirklich sehr. Und ich find's auch mutig. Also Mut ist das, was ich BMW so ein bisschen attestiere in den letzten, weiß nicht, 24, 36 Monaten. Alle Modelle, die da jetzt gekommen sind, unter anderem auch ja mit der F900, mit der wir jetzt unterwegs gewesen sind, in diesem Jahr diese GS-Linie gebrochen, sowohl optisch als auch charakterlich. Also BMW, boah, richtig geil. Gefällt mir gut, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ja, ich sag mal, die technischen Werte, die kann ja jeder nachlesen, die sind ja auch kaum noch zu übertreffen. Da wollen wir vielleicht gar nicht so intensiv drauf eingehen. Ja,
haben also jetzt halt nochmal wieder 5 PS draufgelegt, sind jetzt bei 170, was mich einfach ärgert, muss ich ehrlich sagen, und das betrifft aber nicht nur BMW, sondern viele Hersteller, als ich das jetzt nachrecherchiert habe, ist die fehlende Aussage zum Preis. Was soll das, Mann? Da kommt die Messe, Alkmaar, da stehen alle neuen Motorräder. Ja, und was soll's kosten? Ja, das müssen wir noch
überlegen. Das überlegen wir uns doch.
So, was soll das? Ist es so ein Marketing-Trick, um irgendwie die Begehrlichkeit zu wecken? Und dann hast du dir erstmal den Floh ins Ohr gesetzt. Floh wird übrigens später auch noch wichtig. Floh ins Ohr gesetzt, ich möchte mir dieses Motorrad kaufen. Und dann schockt dich der Preis irgendwie auch nicht mehr, weil du sagst, hey, ist jetzt mein Traum. Was soll das, Mann? Hau's doch einfach raus, weil ich habe zwei mögliche Überleitungen. Ich fange jetzt erstmal mit der näheren an. Es gibt ja auch eine Neuheit, und da hast du in deinen Notizen auch schon was stehen, aus China. China können wir nochmal gesondert drüber sprechen, aber eins möchte ich direkt nennen, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht.
Kujie Motor meinst du wahrscheinlich, ne?
Genau.
Dieses MV Augusta Plagiat.
Genau, die haben ja mit MV Augusta mal zusammengearbeitet. Das ist dann in die Brüche gegangen, haben sich aber die Designs einfach mal gnadenlos mitgenommen und unter anderem die SRK 1000, das ist ein Naked Bike, man nennt sie irgendwie auch die Brutale, mit 163 PS, also sehr, sehr nah an der BMW. Kann man schon irgendwie so sagen, finde ich zumindest. Das ist auf jeden Fall ein vergleichbares Motorrad, auch optisch. Design kommt aus Italien, ist wirklich, ich habe mir hier aufgeschrieben in Notizen, lecker. Ich finde, es ist ein leckeres Motorrad. Und ich finde die schon. Naja, die Frage ist, ich bin da sehr gespannt, was die technisch können. Ich bin mittlerweile weit davon entfernt zu sagen, alles plagiiert so. Sondern ja, gewisse Dinge sind sicherlich plagiiert, aber mittlerweile, zumindest die Erfahrung, die ich, als ich damals in China gemacht habe, ist, dass es technisch schon auch sehr hochwertig sein kann. Nicht alles, du hast auch viel Shit dabei, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Testberichte dazu. Aber eins kann ich dir jetzt schon prophezeien, das wird bestimmt 5.000 Euro günstiger sein als die BMW. Und wäre einfach schön, wenn man das mal wissen würde. Wenn man die Preise dort hätte.
Ja, aber ich muss halt sagen, ja klar, 5.000 Euro billiger, aber wenn halt einfach die Entwicklungsarbeit nicht gebracht werden muss, dann kann ich es natürlich auch 5.000 Euro billiger anbieten, weil ich die Leute nicht bezahlen muss, über 3 Jahre, um sowas auf die Beine zu stellen. Also sowohl technisch als auch vom Design, das finde ich halt, ist halt Assi-Wettbewerbsvorteil dann, ne? Also.
Ja, aber das ist mir doch als Endkunde scheißegal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir doch völlig Wurst, die soll das machen, was sie machen soll, Spaß machen, gut fahren, gescheites Fahrwerk, wenn sie das hat, dann ist mir das völlig Wurst, wer wie lange daran rumentwickelt hat. Es bringt ja halt auch nichts, hatte man in der Vergangenheit ja auch schon, ne? Nimm doch mal diesen riesen Fauxpas, den BMW 2017, 2018 irgendwie hatte, mit der damaligen F57, F850 GS, ewig lang rumentwickelt, dann haben sie das Gedöns erstmals in Indien produzieren lassen, ging voll in die Hose, Markteinführung 10-mal verschoben, am Ende waren dann irgendwie ständig Fehler, Rückrufaktion noch und nicht, jetzt ja auch mit der neuen GS das gleiche Thema. So, am Ende ist mir das scheißegal, als Kunde zahle ich sau viel Geld dafür und bin trotzdem nicht gefeit davor, dass da was kaputt geht. Deswegen bin ich gespannt, was da aus China kommt, lass uns über China später nochmal sprechen. Ich wollte nochmal den anderen Bogen spannen. Gehen wir zurück zu BMW, weil das war ja nicht nur die S1000.
Bevor wir mit diesem Bogen standen, das kann ich so nicht stehen lassen, ne? Weil dir das als Endkunde nur so lange egal ist, solange du nicht bei BMW, MV Agusta oder einer der Firmen arbeitest, ne? Die die Arbeit reingeflossen haben und dann quasi dein Salär, dein Job und dein Gehalt dadurch auch bedroht ist, weil halt irgendwo deine Entwicklungsarbeit plagiiert wird und Produkte auf den Markt geschmissen, die vielleicht aussehen wie deine, aber vielleicht gar nicht diesen Qualitätsanspruch haben, will ich jetzt den chinesischen Motorrädern nicht unterstellen. Wollte damit nur so ganz kurz diesen Bogen spinnen zu, wenn es so offensichtlich ist, ne, sollte man vielleicht auch als Endkunde zweimal drüber nachdenken, ob man sich diese 5.000 Euro spart oder vielleicht doch lieber zum Original greift. Weil,
also wenn man sich anschaut, was die ursprüngliche S1000R mal gekostet hat, 12.500 Euro, dann wissen wir, dass jetzt Inflation, Teuerung und so weiter alles dazu kam. Nichtsdestotrotz habe ich einfach bei den Preisen nicht so richtig viel Mitleid, zumal gerade ein Unternehmen wie BMW es ja verstanden hat, auch Dinge zu skalieren. Das war ja auch mein großes...
Mir ging's jetzt damit eher so ums Prinzip. Also gar nicht.
Ist so, ja, schon verstanden, aber so, wenn wir über das Prinzip reden, so dieses Display, das die dort haben, das haben sie jetzt halt in jedem BMW-Motorrad eingebaut. Das gleiche haben sie ja mit vielen Bremsscheiben, wie auch immer, ne? Das heißt, die haben ja da Skalierbarkeiten realisiert, das nur so kracht. Das siehst du ja ganz bei ganz vielen Herstellern. Natürlich ist es zum einen immer Sinn und Zweck, mit einem Design das ähnlich zu machen oder wiedererkennbar zu machen über alle Modelle hinweg, um sozusagen bei den Kunden auch sich zu verankern. Aber viel wichtiger ist ja vor allem, dass sie dann das Teil nur einmal brauchen, aber in jedes Modell so einbauen. Deswegen so Kostenpreis, also auch wirklich völlig egal. Team Jan, scheiß drauf, kauf, worauf ihr Bock habt. Team Michel, nee, kauf das, wo die Entwicklungsarbeit auch wirklich stattgefunden hat. Kommentiert es ja gerne, schreibt uns eine Nachricht. Das ist das, wie ich es wahrgenommen habe, Michel. Und man merkt, das Bier lief gerade schon wieder gut rein. Ich bin voll im Modus.
Das, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, ne, wir kommen ja von MV Agusta, von einem Kleinserienproduzenten sozusagen, ne? Und du vergleichst es jetzt quasi mit BMW, die eben tatsächlich, so hast du ja völlig recht, ne, Großserien Vorteile genießen, ne? Für MV August ist aber einfach nochmal viel hartnäckiger. Aber ich möchte da ja auch gar kein großes Fass drauf machen, sondern nur Bewusstsein dafür schaffen und will auch gar keine Kaufempfehlung geben. Wollte nur damit nur sagen, ja, weiß ich nicht, Digga, man vielleicht.
Würde ich nicht kaufen, aber ich gebe keine Kaufempfehlung. MV Augusta hat sich damals die Leute ins Boot geholt, dann darfst du dich auch nicht beschweren.
Ich hab nicht gesagt, dass ich das nicht kaufen würde, per se als Produkt, sondern das ein Bewusstsein zu schaffen für Kaufentscheidung. So, ne? Und die wollte ich nicht geben, sondern einfach nur dieses Bewusstsein induzieren.
Michel, du vergisst eine Sache. Es ist völlig egal, was du gesagt hast, damit ich wiedergeben kann, was ich gemeine, gehört zu haben. Das ist die neue Realität. Aber jetzt lass mich mal einen Bogen spannen zu BMW.
Willkommen zu Trump. World of Trump. Jan ist nicht so weit weg.
Genau, S1000R, ich bin ja der Mini-Diktator in diesem Podcast. Ah, Gott hilfe uns, dass wir diesen Deppen überlegen. Egal.
S1000R. Wir haben ja gerade ganz andere Probleme.
Super, super gut. Aber es wurde ja auch noch vorgestellt, die neue Doppel-R. Und da muss ich mein Fazit direkt wieder revidieren, dass ich zur S1000R.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Sehr positiv genommen habe. Weil ich muss sagen, boah, die EICMA bietet Chancen, noch und nöcher da auch weiterzugehen. Ich finde die Doppel-R Käse. Also diese Weiterentwicklung dieser ständigen Winglets und was weiß ich nicht da hinten dranhängt und hier nochmal und da nochmal. Ich finde, es sieht ultra hässlich aus. Klar, Leistungswahn, fahrtechnisch, das wird irgendwie alles toll. Das Design, vor allem dieses Schwarz mit den BMW Motorsportfarben, das ist natürlich grafisch ganz schön so gelungen. Aber wirklich diese fetten Winglets da unten. Also, nee, echt, finde ich ultra hässlich. Was meinst du denn?
Ja, ich sehe das gespalten, würde ich mal sagen. Also, die neue S1000 Doppel-R, wir müssen ja unterscheiden zwischen M und S1000 Doppel-R, ne, die sich ja auch optisch massiv unterscheiden. Ne?
Ja.
Die neue S1000 Doppel-R, muss ich sagen, der stehen die Flügel nicht so schlecht. Grundsätzlich wirkt es aber, also A, futuristisch und B, für mich so ein bisschen wie die Lego-Varianten der Motorräder, die jetzt überall auf dem Markt sind.
Habe ich es nicht
nur
gesagt?
Nur mit Flügeln.
Haben sie mit der GS Adventure genauso gemacht. Da sitzen jetzt Designer, die einfach zu viele Lego-Bauklötze auf dem Schreibtisch haben. Keine Ahnung, was
das passiert ist. Das komplette Gegenteil ist aber die M1000 Doppel-R, die ich bis jetzt optisch nicht so schön fand, weil sie so rundgelutscht war. Jetzt mit diesen neu gestalteten Winglets, ne, die jetzt ja quasi in sich noch eine Form haben. Und auch mit dieser fehlenden Abdeckung für die Bremsscheiben, die vorher einfach zu viel und zu fett waren, muss ich sagen, gefällt mir die M1000 Doppel-R jetzt fast gut. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber es wirkt irgendwie schlüssig, gelungen, organisch, also ist okay für mich und wirkt runder, und das meine ich jetzt nicht im optischen Sinne, sondern im designtechnischen, sage ich jetzt mal, runder, gelungener als die neue S1000R. S1000R. Ja, wie siehst du es?
Also, ja, ich kann mich nur wiederholen.
Vor allen Dingen in Bezug auf die M1000R, weil die S1000R hast du ja schon abgefrühstückt.
Ja, die M1000, wie gesagt, mit diesem schwarzen Design, das sieht schon noch besser aus, aber ich habe mir in meinen Notizen einfach nur geschrieben, Trauerspiel bei RR, das Aero-Paket. Und das betrifft alle. Aber lass uns auch auf die, weil so viel Änderung gab es da gar nicht zu lange verweilen, sondern
Ist ja auch eine ästhetische Frage.
Total.
Rein ästhetische Frage, so, ne?
Was ich viel spannender finde, ist tatsächlich das Konzept, das BMW vorgestellt hat, mit der BMW F450 GS, die ja dort irgendwie vorgestellt wurde. Überhaupt ein Trend, den man ja auch sieht, wir können gleich nochmal auf Suzuki zu sprechen kommen, dass die Hersteller jetzt, auch solche großen Hersteller wie BMW, wirklich auch so diese A2-Kategorie bedienen, also diese zumindest diese Vision. Es ist so eine Enduro mit 450 Kubikzentimeter, also, Motor, ganz offensichtlich.
Genau,
48 PS ist veranschlagt, ja. Ich muss aber sagen, ob es kommt, ich bin gespannt, ich finde es aber cool.
Kommt mit Sicherheit. So weit, wie das fortgeschritten ist, so wie total. Das ist ein ausgewickeltes Motorrad, was da steht, verlass dich drauf. Spätestens Mitte 25 werden wir dieses Motorrad im Markt haben und ich gehe davon aus, dass sie es jetzt eher so als Konzept vorschlagen, weil die 450er so, ne, die werden ja immer noch in Indien produziert, wenn ich mich nicht täusche. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach, wie soll ich, einen Produktionsstau gibt oder eine Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion nicht rechtzeitig zu Saisonbeginn anläuft, sodass es jetzt noch als Konzept verkauft wird und dann aber im Rahmen der Zeit kommt. Und ich muss sagen, das Motorrad, also ich bin überrascht, ne, dass es dir so gut gefällt, weil ja die Ähnlichkeit zur neuen 1300er GS sehr ausgeprägt ist.
Nee.
Ich muss aber sagen, das Motorrad sieht, also wenn du von vorne guckst, sieht es aus wie eine, aber es sieht einfach süß aus. Hast du dir das mal von der Seite angeguckt? Das sieht halt einfach aus wie so ein, wie ein Motorrad im Comic aussehen würde, ne? Also du hast quasi diese massige, große Verkleidung vorne und dieses X-Design von dem Scheinwerfer der 1300er. Mhm. Aber wenn du sie von der Seite siehst, könnte das einfach auch ein Zeichentrickmotorrad sein. Und ich finde es irgendwie geil gelungen, taugt mir. Und Effe, der Bierspender deiner heutigen Folge, hat sich ja dazu schon geäußert. Er findet tatsächlich auch den Klang, der auf der EICMA auch irgendwie mal vorgestellt wurde, irgendwie ganz ansprechend. Da bin ich gespannt, ob das tatsächlich so wird, weil ja. Euro 5 Plus und so. Aber
klang schon doll. Ich habe dieses Video auch gesehen, klang sehr rabiat. Hätte man gar nicht gedacht. Ich finde es aber trotzdem, also ich muss ja sagen, wir hatten es in einer der letzten Folgen auch, die große 1300er GS finde ich ja abgrundtief hässlich. Das ist wirklich gar nicht meins. Hier jetzt finde ich in dieser kleineren, abgespeckten Version, was du auch so ein bisschen als Comic-Bike oder sowas vielleicht bezeichnest, wirkt dieses klobige oder dieses bauklotzartige Design tatsächlich relativ sportlich, weil es halt nicht so groß ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das echt ein ganz cooles Modell ist für A2-Leute. Gleichzeitig bin ich da immer so ein bisschen so, boah, wenn du einen A2-Führerschein hast, erstmal dann den BMW-Preis bezahlen. Das ist schon doll, bringt uns aber rüber zu dem einem ähnlichen Segment, das Suzuki jetzt wieder belebt hat. Suzuki hat nämlich vorgestellt die DRZ4S und DRZ4SM, ein Enduro-Motorrad und eine Supermoto, also relativ baugleich mit 400 Kubikmotor, der etwas weniger liefert als die BMW, 38 PS soll er bringen. Und ich meine, diese Modelle gab es ja schon in den 90ern bis Anfang 2000er, glaube ich. Ich meine mich noch zu erinnern, dass ein Klassenkamerad von mir so eine hatte dann gebraucht. Die haben sie jetzt mit Euro 5 wiederbelebt. Ich habe nachgelesen, in den USA
Euro 5 Plus.
Gab es dieses Motorrad die ganze Zeit schon. Und ich finde es ganz geil, weil irgendwie ist es ja doch einfach ein super guter Einstieg ins Motorradfahren und ein Spaßhaufen. Und dass Suzuki das jetzt wieder ranbringt, finde ich gut. Und auch in unserer Community wurde das ja tatsächlich kommentiert. Da haben sich einige drauf gefreut und haben gesagt, hey, spannend, dass es kommt. Finde ich übrigens auch wieder ganz toll. Wir haben ja persönlich immer eine sehr, wie soll man sagen, sportliche Ausrichtung, was die Motorräder angeht. Und trotzdem kriegen wir da auch irgendwie viel Feedback von Leuten, die nichts mit irgendwie einem Naked Bike oder einer Supersportler am Hut haben. Hast du dir die Suzuki angeschaut? War das ein Thema für dich?
Ja, natürlich war das ein Thema für mich. Und vor allen Dingen natürlich, weil sie in die Enduro-Nische schlägt, in der wir jetzt vor kurzem erst unterwegs gewesen sind. Mhm. Also das ist ja genau die Kategorie von Motorrad, mit dem man auch mal ja den Hinterhof oder beziehungsweise die Felder im ländlichen Bereich irgendwie unsicher machen könnte oder nach Bosnien oder in Bosnien, nach Bosnien fahren mit einem 38 PS Motorrad. Es ist vielleicht über Stock und Stein nicht so prickelnd, aber in dem Bereich könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Und da bin ich jetzt ja so ein bisschen sensibilisiert und würde da auf jeden Fall eine Einladung zur Präsentation von Suzuki begrüßen, jetzt wo ich auch so ein bisschen Enduro-Skills aufgebaut habe. Also, Shoutout hier direkt an Suzuki Deutschland. Ihr wisst, wir sind große Fans von euch. Ladet uns doch gern zur Präsentation ein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und würden auch nichts kaputt machen. Außer vielleicht irgendwelche blauen Flecken am Hintern. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Und die Motorräder sind ja auch dafür gebaut, ne? Das haben wir ja gelernt bei diesen Betas, dass die mal umfallen und im Dreck liegen und sowas. Also, finde ich auf jeden Fall super spannend. Die Einstiegsklasse, die wir jetzt hier gerade anreißen, ne? Dieses A2-Segment, von dem du gerade sprichst, da muss ich sagen, als ich jetzt recherchiert habe, Produkte hört sich so platt und langweilig an, ne? Die verschiedenen Modelle und Motorräder, die jetzt vorgestellt wurden auf der EICMA, schwingen ja alle so ein bisschen um diese A2-Klasse drumherum. Und ich habe so das Gefühl, dass die Produktentwicklung und das, was angeboten wird, immer ausdiversifizierter wird. So, ne? Also es hat jetzt quasi jeder Hubraumbereich und jede Zylinderanzahl quasi so seine eigene Klasse. Alles schwingt so ein bisschen in diesem Mittelklasse-Segment. Und es gibt aber nicht mehr so richtig, ich sag mal, vergleichbare Größen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, Aprilia hat die RS660 überarbeitet. Es gibt eine neue Tuono 660. Es gibt jetzt die Tuono 457, ne? Die Sportler-Variante davon. Die fand ich ja bei der Präsentation super cool. Das ist auch so in diesem A2 48 PS-Bereich. Ne? Dann hast du drüber diesen 100 PS-Bereich. Ne? Sprichwort RS660, GSX8R mit 80 PS oder 85 PS. So, ne? Und jetzt kommen Yamaha mit der R9, ne, die ist zwar nicht mehr A2, aber hat nur 119 PS, ne? Ducati nimmt die Street Fighter und die Panigale im Kleinformat, ne, also die V2-Variante, macht geringeren Hubraum und geringere Motorleistung, so, ne? Also, da zieht sich irgendwie alles zusammen, aber es ist nicht mehr so schön, in Anführungsstrichen, vergleichbar und trennscharf bei den Klassen. Und ich frage mich tatsächlich, wie ich als Kunde in diesem Segment meine Kaufentscheidung treffen soll, ne? Also, nehme ich jetzt irgendwie dieses 100 PS Motorrad, ne, oder die 105 PS Variante von der Aprilia mit dem 660er Motor, ne, die jetzt auch nicht so günstig ist, sage ich mal, die kostet ja auch irgendwas um die 13.000 Euro, oder nehme ich 15 PS mehr bei der Yamaha oder nehme ich die Ducati? Also irgendwie fühlt sich das für mich so an, als gäbe es sehr, sehr viel Angebot, aber ich, das ist jetzt meine Perspektive, möchte aber quasi in Anführungsstrichen was Ähnliches haben wie meine Freunde, Bekannten oder die Leute, mit denen ich vielleicht auf der Rennstrecke auch unterwegs bin oder Motorrad fahre, ne? Aber die Streuung ist da inzwischen so groß,
ja, ich verstehe das total, irgendwie nicht mehr beieinander kommt. So.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interest wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Früher war das halt irgendwie so, du hattest eine 600er Bandit, dann hattest du eine 600er Hornet und dann hattest du vielleicht noch eine, wie hieß die denn, die Phaser von Yamaha.
Ja, Yamaha.
So, die waren alle ultra nah beieinander, von der Bauart, vom Stil und so weiter. Ich finde, das ist tatsächlich so. Ich finde, da gibt's eine gewisse Stufe oder Diskrepanz zwischendrin. Ich finde, es gibt schon ein paar Vergleichbarkeiten, wenn wir gerade in dem A2-Segment sind, eh klar. Weil so Reise-Enduros gibt's auch Ähnlichkeiten. Und dann gibt's aber halt irgendwie so alles jetzt im sportlicheren Bereich, du hast es angesprochen, die Ducati V2, die Yamaha R9, die jetzt eben kamen, die liegen dann irgendwie bei so 100 bis 120 PS. Und dann finde ich aber, dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr. Also früher gab's dann ja irgendwie was mit 130, 140, wenn ich so an die Triumph irgendwie auch denke. Und da finde ich, ist gerade gehen.
Aber die gibt's ja immer noch. Also, ne? Also,
ja, aber nicht so,
nicht so 130 PS so, ne?
Ja, aber die Neuentwicklung.
Also auch 150, irgendwo so mittendrin so, ne?
Ja, bei so 150 PS Motorräder gibt's dann irgendwie gar nicht mehr. Ich finde, dann ist dann gleich irgendwie so dieser Sprung, okay, jetzt baust du ein Naked Bike. Ja, es wird wahrscheinlich mit 150 PS auch völlig reichen. Nee, weil es kommt dann immer von irgendeinem Superbike ab, dann haben die Naked Bikes halt auch direkt 190, 200 PS. Und was
mir ja, so oder hier die neue KTM 1390, ne? Duke GT, also quasi ein Reisedampfer mit 190 PS. Also, ich meine, wir haben ja auch die M1000 XR, ne? Das ist ja das gleiche Ding, wo ich aber frage, Alter, yo, ich weiß nicht so, ne? Also grundsätzlich, wir hatten es ja schon häufig davon, geht ja der Trend immer zu noch mehr Motorräder, also im Privatbesitz, ne? Mhm. Und zwar jedes Bike für einen speziellen Zweck, ne? Wir hatten es jetzt bei der Aprilia und bei der F900, wo ich denke, hey, so ein Reiseenduro, das ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Und da brauche ich auch nur die 100 PS, ne? Natürlich hätte ich gern ein Rennmotorrad oder einen Supersportler, gern für die Straßen mit 120 oder 130 PS oder für die Rennstrecke, wenn es denn sein muss, auch mit 200, ne? Aber ich brauche halt einfach, ich für mich, ne? Kein Reisemotorrad mit 190 PS, was auf dem Superbike-Motor basiert, ne? Oder auf dem 1390er, ne? Weiß ich nicht.
Geht mir genauso, aber lass uns jetzt vielleicht nochmal konkret auch über Neuheiten sprechen, um den geneigten Zuhörer oder Zuhörerin noch so ein bisschen Einblicke zu geben, was da noch so passiert ist. Und ein Motorrad hattest du eben angesprochen und ich finde, das ist es auf jeden Fall wert, nochmal besprochen zu werden. Und das ist eben besagte Yamaha R9. Yamaha, haben wir ja auch schon mal früher besprochen, hat die Abkehr von der R1 eingeläutet, war, glaube ich, wegen Euronorm oder sowas nicht mehr umzusetzen, sind jetzt sozusagen ins Downsizing gegangen und haben aber deutlich weniger Leistung, die sie dann mit dem Motorrad zur Verfügung stellen, bei gleichzeitig aber nach außen hin deutlich mehr scheinender Sportlichkeit, indem sie auch diesem Motorrad so ein dämliches Winglet Aero-Paket spendiert haben. Auch hier, vielen hat es gefallen, dir wahrscheinlich auch, oder wie ist so dein Blick auf diese neue Yamaha R9?
Also ich muss ja da einräumen, beziehungsweise ein bisschen ausholen, denn wir waren ja nicht auf der Eigner. Ne? Wir haben jetzt ja nur das, was wir in den Medien selber gesehen haben, was wir an Pressemitteilungen bekommen haben, was wir an Videos gesehen haben, etc. Ich habe aber den großen Vorteil, dass ich die R9 schon live gesehen habe und auch schon drauf saß. Ich war vor ein paar Tagen bei Yamaha, da stand das Motorrad schon, also Yamaha Deutschland, nicht beim Händler, und konnte mir das schon ein bisschen genauer angucken und anfassen. Und das wirkt auf jeden Fall wie ein sehr erwachsenes Bike. Also es ist jetzt, wenn man zum Beispiel die R7 sich anschaut und die mit der R1 vergleicht, da ist die R9 als optische Erscheinung nicht dazwischen. Die R9 ist eher die neue R1. Mhm. Allein schon von der Größe, von der Haptik. Die ist aber nicht ganz so, wenn man drauf sitzt, nicht ganz so kompromisslos. Gefühlt ist die Sitzhöhe vielleicht minimal niedriger. Die Lenkerenden sind ein bisschen höher. Man sitzt ein bisschen entspannter drauf. Und es gibt halt auch so, wie soll ich sagen, komfortable Dinge wie ein Fernversteller für die Federverspannung, ne? Also wie wir das jetzt bei diesen Reiseenduros kennen, du hast halt so ein Drehrädchen links am Heckrahmen montiert, so um das einzustellen. Und die Flügel ist halt die Frage, ne? Wie brauche ich die? Das ist ja auch sowas, was so, wie soll ich sagen, inflationär eingesetzt wird, ne? Jedes Motorrad hat jetzt Winglets, auch die neue R660 oder die komplette Aprilia-Familie hat jetzt so ein Ding spendiert bekommen, ne? Bei diesen Supersportlern. Von der Ausrichtung finde ich die aber sehr passend und da muss ich vielleicht auch so ein bisschen revidieren, was ich vorhin gesagt habe, weil die Ducati V2, ne, also die neue Panigale, geht auch in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob du dir die Bilder genau angeschaut hast, die Lenkerenden, die Lenkerstummel sind deutlich über der Höhe von der Sitzfläche. Das heißt, du hast eine relativ entspannte Ergonomie drauf und das Motorrad wirkt auf den Bildern etwas kleiner, also könnte vielleicht sogar zierlicher oder ist ziemlich sicher zierlicher als die jetzt R9 und hat eben auch diese 120 PS, ne? Was ich per se, und nochmal da wieder zur R9, das ist ja der gleiche Motor, wie er eingesetzt wird in der MT09, ne? 890 Kubik, 119 PS, gleiches Aggregat. So, ne? Da wurde nichts dran geändert. Es gibt halt einen Supersportmodus, aber ansonsten identisch. Und das ist, glaube ich, schon ein Bereich, bei dem ich sage, das ist ein Leistungsfenster, indem ich mich vor allen Dingen beim Landstraßenfahren auch mit dem Supersportler noch gut bewegen kann. So, ne? Da bist du nicht immer so direkt im illegalen Bereich, wenn du halt mal das rechts auf laut drehst und kannst aber trotzdem irgendwie sportlich damit fahren. Ergonomie ist, glaube ich, wie gesagt, sehr gelungen. Also ich finde das Motorrad gut. Die Winglets, boah, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich die
gebraucht hätte.
Aber das brauche ich bei Ende auch wieder, so ein Klassending, ne? Das brauchst du bei diesem Moped halt einfach nicht, ne?
Nee, eben, das ist halt das Ding, 120 PS und das ist für mich wirklich auch mal ein gelungenes Downsizing, wenn du sozusagen mit einem super sportlichen Motorrad, also einem Sportmotorrad, wieder auch in der Stadt unterwegs sein willst, nicht in der Stadt, im Straßenverkehr so, ne? Nicht alle wollen immer auf die Rennstrecke, das ist ein Promilleteil so. Die meisten Motorräder werden ja doch auf der Straße bewegt und da finde ich das sehr, sehr angenehm und ganz ehrlich, diese Winglets, klar, man gewöhnt sich irgendwie an alles, aber ich weiß noch, als das erste Mal Winglets auch in der MotoGP aufgetaucht sind, haben alle gesagt, was ist das denn? Das ist ja voll hässlich. Und jetzt werden die da standardmäßig eingebaut und es wird begründet mit, ja, hier geringerer Luftwiderstand, gleichzeitig höherer Anpressdruck, bla bla bla. Ich finde es einfach nur Schwachsinn, im Zweifel, dass sie die einfach nur mal umkippt. Und Michael, du weißt, wovon ich rede, du hast deine R1 mal in meiner Anwesenheit zur Seite gelegt. Brechen dir die Dinger vielleicht ab? Das sieht dann einfach ultra scheiße aus. Also wenn du dann auf der einen Seite so ein wie soll man sagen, das verprügeltes Endline da irgendwie hast, das bringt ja auch niemandem was. Deswegen, ich verstehe es nicht. Was ich sagen muss, ich mag ja eigentlich diese Yamaha-Blautöne und Farben. Nicht erst seit Rossi dann damals, als es noch diese Fiat-Yamaha gab, sondern auch danach mit der Monster-Energy-Lackierung. Das hatte Yamaha ja auch in seinen Motorrädern drin. Ich finde jetzt aber, diese R9 hat so ein lila-Blau. Das gefällt mir gar nicht so gut. Und was ich auch sehr auffällig finde, es ist eines der wenigen neuen Motorräder, das nicht ganz so viele zusätzliche Ecken und Kanten drin hat, sondern die Karosserie oder die Verkleidung ist gerade außen sehr, sehr glatt, wie ich finde. Und jetzt ist es aber dort so, dass die irgendwie überhaupt nicht spielen mit irgendwelchen Akzenten oder so. Da habe ich mich gefragt, haben die irgendwie die Grafiker oder Designer irgendwie wegrationalisiert da in Japan? Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich finde, es sieht halt so aus, wie eine Sportverkleidung, die du dran gemacht hast, wo du einmal drüber gepinselt hast, fertig. Da ist eine ganz kleine schwarze Linie, wo irgendwie R9 draufsteht und das war's. Und da muss ich halt sagen, sowas fehlt mir halt völlig. Also was manche Hersteller, nehmen wir die BMWs von vorn, vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben oder wo es zu viel Farbklickse gibt, ja. Aber wenn ich mich auch an deine R1 erinnere, für die Kenner, das ist das Modell.
Also grundsätzlich RN32, jetzt im Rennstreckendesign RN65.
So, das halt eben. Aber in der ursprünglichen Lackierung war die ja so rot-weiß und mit so ein bisschen Wechsel drin. Ich glaube, es war auch noch eine schwarze Linie drin. Und hier finde ich jetzt in der R9, das sieht einfach ultra langweilig aus. Da wünsche ich mir schon so ein bisschen.
Aber das liegt ja nur an der Farbe. Das liegt ja nur an der Farbe. Ich habe tatsächlich auch bei Yamaha gefragt. Es gibt leider noch keine rot-weiß-schwarze Version, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass das pornomäßig aussehen könnte.
Also das habe ich verstanden. Also das Design von der Formkontur bestimmt toll, außer diese Winglets. Aber diese blaue Farbe und nichts dran, da denke ich mir halt echt, sind denn die Aufkleber ausgegangen, die sie da draufkleben können oder was? Keine Ahnung. Aber gespannt. Wäre auf jeden Fall ein Motorrad, was ich auch gerne mal probieren würde. Gehen wir weiter zum nächsten. Ich finde
gerade. Warte, ganz ja. Kurz noch. Du hast ja gerade die Bilder wahrscheinlich auch vor dir, ne?
Ja, jetzt habe ich es gerade geschlossen, aber krieg ich wieder hin.
Ja, okay. Mach noch mal auf. Und ja. Ich sehe gerade ein Bild, wo man das Motorrad in Schräglage sieht und auf den Auspuffsammler beziehungsweise auf diese Endtopfanlage oder die Auspuffanlage schauen kann. Das ist ja das mit das Krasseste, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Also A, weil es einfach riesig ist, ne?
Ja, stimmt. Alter.
Weißt du, was ich meine?
Ja, boah,
die Öffnungen Junge. Sind irgendwie, das hat auch irgendwie was, hat so ein bisschen was Organisches, ne? Weil die Öffnungen so nach unten aufgehen, das sieht
ja, aus
wie bei einem Unterwasserwesen so.
Es gibt einfach halt keinen Auspuff, kann es sein? Wo ist der Auspuff? Stimmt.
Nee. Es gibt nur diesen Sammler und die Öffnung nach unten, das war's. Fertig, so, ne? Bin ich sehr gespannt, wie das irgendwann der Aftermarket lösen wird. Also, ja, schönes Wortspiel in dem Zusammenhang. Es sieht aus wie eine Anusöffnung, was da zum Abgas auspusten gemacht wird. Naja, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und ich bin sehr gespannt, wie das. Ja, was soll ich sagen?
Bin sehr gespannt. Ja, also ist auf jeden Fall ist ein Hingucker. Auch hier teilt uns gerne mal mit, was ihr von der R9 hält. Auch hier hat ja einige bei uns in der Community gesagt, hey, das könnte das nächste Motorrad für die sein. Aber lass uns weitermachen. Welche Neuheiten sind dir sonst auf der EICMA besonders erwähnenswert aufgefallen?
Also was mir natürlich, wofür ich jetzt ebenfalls ein Bewusstsein habe, ist die Reiseenduro-Bubble. Und da ist tatsächlich so einiges passiert. Unter anderem ist Aprilia mit einer neuen Touareg Rallye am Start. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Hast du auch das Design? Das muss ich sagen, finde ich ja mega.
Ah, ja. Das ist aus der MotoGP, dieses Schwarz mit Lila und dann der rot-weiße Aprilia-Schriftzug, ne?
Genau, also das ist tatsächlich gar kein MotoGP-Design, sondern das gab es in den 90ern schon mal. Ich glaube, die Aprilia RS Extrema oder die Aprilia Extrema, die hatte das damals schon. Also finde ich super gut mit diesem Lila. Das ist ein klassischer Aprilia-Farbton. Und was mich da explizit bei dir interessiert, weil du ja ein großer Touareg-Fan bist nach unserer Ausfahrt, wie dir dieser hochgezogene Enduro- bzw. Rallye-Fender gefällt. Weil ich bin ja kein Freund von diesen Schnabel-Mopeds. Und das finde ich jetzt bei der schon sehr, sehr ausgeprägt.
Finde ich eine sehr schwierige und gleichzeitig einfache Frage. Auf der einen Seite finde ich jetzt diese Farbkombi einfach von Aprilia ganz cool, wobei ich mit diesem Lila immer so ein bisschen denke, boah, da kriege ich schon so krass 80er-Jahre-Vibes irgendwie und frage mich, ob man sich da irgendwie relativ schnell satt sieht. Weißt du, es gibt einfach andere Farben, die sind zeitloser. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob man sich so ein Motorrad als Wertanlage kauft und die in 20 Jahren irgendwie immer noch optisch toll aussehen soll, weil dann macht man irgendwas falsch. Aber davon ab muss ich sagen, es gibt einfach keine Reise-Enduro, die ich wirklich schön finde. Also ist auch völlig okay, Form follows Function so ein bisschen, ne?
Ja.
Ich finde, es gibt einfach Motorräder, die sind okay und dann gibt's die neue GS Adventure.
Ja, okay. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja offen für Neuerungen und ich bin ja auch, als die 1300er GS vorgestellt wurde, ich muss das Mikro ein bisschen näher ranholen, als die 1300er GS vorgestellt wurde, war ich ja einer der wenigen, der gesagt hat, ja, nee, finde ich ganz gut. Aber die Adventure ist halt einfach Und ich habe gar nicht dieses Lego-Empfinden, das du hast. Aber das ist halt einfach, ich finde es einfach scheiße. Also das gefällt mir halt einfach überhaupt gar nicht. Wieder da die Notwendigkeit, gut, dieses Fass kannst du immer aufmachen, auch bei der Leistung, ne? Wer braucht verdammt nochmal einen 30-Liter-Tank, ne? 280 Kilo Moped, ich weiß nicht genau, was wiegt, aber sowas in diesem Dreh wird es sein, 270 mit Sicherheit. Tut mir, weiß ich nicht, Digga. Also es ist wirklich, das bei allen polarisierenden Designs, die es aktuell da draußen gibt, ist es das, was mich am meisten triggert. Absolut.
Ja, aber das hat Aprilia da schon etwas schöner hinbekommen. Diesen Schnabel, den muss einem halt gefallen. Aber ja, cooles Motorrad. Vielleicht fahren wir damit ja nächstes Jahr nach Bosnien, Michel, das wäre doch was.
Ja, übrigens, und dann können wir theoretisch...
Kurzer Hinweis. Bosnien, wenn ihr die Folge verpasst habt, wir fahren nächstes Jahr wieder nach Bosnien. Jetzt sind nochmal 2 Plätze frei geworden. Eine Person hat dann Rückzieher gemacht oder war eh noch nicht so ganz klar. Wenn ihr mitkommen wollt nach Bosnien, hier kurz zwischen reingeschoben, schreibt uns mal eine Mail. Im Zweifel gibt es auch noch eine Warteliste. Ein paar Plätze haben wir noch an info@gasgeflüster.de. 11. bis 18. Oktober nächstes Jahr. Ihr könnt auch nur 3 Tage mitfahren, ist auch völlig okay. Das nur kurz eingeschoben. Vielleicht fahren wir damit dahin. Wäre geil. Weiter über die Eigma.
Nee, ich habe noch einen anderen Punkt, den ich hier bei diesem Einschieber direkt mit hinterher schicken möchte. Und zwar haben Jan und ich überlegt, ob wir unser Tour- bzw. Community-Event-Angebot erweitern und ein Renntraining anbieten. Und wir sind da gerade dabei, also ein Renntraining anbieten ist falsch, sondern anbieten, dass wir zusammen alle ein Renntraining machen und ihr quasi von uns einen Termin bekommt, wo wir teilnehmen können. Wir sind gerade dabei, das zu eruieren. Und mich würde aber mal interessieren, wie groß das Interesse ist. Also wenn ihr Bock habt, Anfang 2025 heißt höchstwahrscheinlich Mai, irgendwann im Zeitraum Mai, ein Renntraining mit uns zu machen. Und zwar alle Leistungsklassen, also von Rookie ohne Rennstreckenmotorrad bis hin zu, ey, ich möchte wirklich Hardgas geben, ich kenne das schon. Lasst es uns gerne wissen. Dann können wir schon mal so grob eruieren, wer da Bock drauf hat und entsprechend die Planung ins Detail anpassen.
Genau, das kam uns nämlich, weil wir erstmal so ein bisschen Feedback in die Richtung bekommen haben. Und glaube ich, es gibt viele Leute, die wollen das irgendwie probieren, sind da aber vielleicht auch einfach allein auf weiter Flur, suchen eine gewisse Community, mit der sie das vielleicht machen können, wo jeder und jede herzlich willkommen ist, unabhängig von Fahrskills und so weiter. Hauptsache, man ist ein netter Mensch. Und deswegen wollen wir das anbieten. Hast du gut angekündigt und zwischengeschoben. Boah, das Bier, es geht direkt durch. Weiter, Michel. Eigma,
ja, und zurück zum Thema Bosnien und Enduro fahren, ne? Mit welchem Motorrad fahren wir da hin? Denn da gab es ja auch so das eine oder andere Neue, unter anderem jetzt die neue Tenere 700, endlich mit Elektronik in Anführungsstrichen. Noch so ein Aufreger in dieser Reise-Enduro-Bubble sozusagen. Aber was wirklich meine Aufmerksamkeit erregt hat, und das liegt an einem Feedback oder an Feedback, das du zur Lichtausbeute der Motorräder gegeben hast, mit denen wir jetzt nach Bosnien gefahren sind, weil wir waren ja tatsächlich viel im Dunkeln unterwegs, wirklich pitch black, hier Passfahren bei stockfinsterer Dunkelheit. Die neue Yamaha Tracer GT hat das erste LED-Matrix-adaptives Licht. Warte mal, jetzt habe ich das überhaupt richtig gesagt. So, warte mal.
Matrix-LED. Also,
genau, so rum. Matrix-LED, ne? Mit Anpassung, Gegenverkehr, Berücksichtigung der IMU-Daten, das heißt, es leuchtet die Straße auch entsprechend des Fahrzeugzustandes aus, also jetzt Schräglage, Beschleunigung, Bremsen etc., was ich mega faszinierend finde und tatsächlich auch einen enormen Mehrwert in puncto Sicherheit beim Motorradfahren, weil wir hatten das ja auch schon in der einen oder anderen Folge, zum Beispiel mit Jan Bühn, ne, der dieses Langstreckefahren in der Nacht gemacht hat und sagt, ja, wenn du halt mit dem Motorrad unterwegs bist und auf eine sehr stark auf eine Kurve zubremst im Dunkeln, dann siehst du dann einfach nicht mehr, was vor dir passiert, weil das Licht ja quasi der Bewegung oder der Lichtkegel der Bewegung des Motorrads folgt. Und wenn es jetzt da in diese Richtung eine Neuerung gibt, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und hoffe tatsächlich, wenn Yamaha da irgendwie eine Präsentation macht, dass es vielleicht sogar eine Fahrt im Dunkel gibt, damit man das wirklich mal erfahren kann, vielleicht auch im direkten Vergleich mit einem Standardlicht. So, das wäre natürlich eine super spannende Geschichte. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand von uns bei dieser Präsentation eingeladen wird, weil das ja nicht unser Fahrzeugmetier ist, aber so als Technik und Sicherheitsfeature fand ich das tatsächlich sehr interessant und spannend, weil so viel Ja, Innovation findet ja nicht statt.
Na und doch.
Da muss ich, da komm ja, ich jetzt ja, ja, genau, da wollte ich sagen. Da muss ich direkt zu Honda umschwenken. Da willst
Nee, wir bleiben noch bei dem Motorrad. Nee. Ah, ja, okay. Erstmal nochmal ganz kurz, ja, vielleicht werden wir doch eingemeldet. Wir kommen auch zu zweit, so kein Thema, und sabbeln dann vor Ort einen Podcast. Wir haben ja tatsächlich auch zu mal zwei oder drei Einladungen bekommen zu verschiedenen Themen.
Ja, nur zu den Pressekonferenzen. So, ne?
Also. Egal, wir wären da irgendwie hingekommen, so, aber beide einfach zeitlich das nicht hinbekommen, aber für sowas würden wir es dann machen. Und was du vergessen hast, was die Yamaha auch noch hat, ich meine, das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber was man ja doch bei verschiedenen anderen Modellen, ich glaube auch von KTM, sieht, ist jetzt diese Schaltautomatik, dieses bei Yamaha.
Dieses AMT,
ja. Ja, genau. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, weil das jetzt auch andere sehen, ja. Und ich hatte das Gespräch letzte Woche oder so mit meinem Papa. Der hat da drüber geschimpft. Der hat gesagt, nee, also wenn er jetzt nicht mehr schalten muss, dann fährt er kein Motorrad mehr, so, ne? Und ich erinnere mich aber auch, und er meint, aber das wäre nicht so gewesen, dass er Ähnliches gesagt hatte, als es dann um Quickshifter und Blipper und so weiter ging. Mittlerweile ganz großer Fan davon. Und jetzt gibt's ja einige Motorräder, die kommen werden mit Automatik oder diesem Tiptronic. Das heißt, du hast dann am Lenker Plus und Minus, wo du dann antippen kannst. Und da wollte ich natürlich dich als etwas älteren Petrolhead als mich mal fragen, wie blickst du drauf? Was hältst du davon? Wie beurteilst du diese Technik?
Ich bin es bis jetzt tatsächlich noch nicht gefahren und sehe das vielleicht so ein bisschen ähnlich wie dein Papa, wo ich denke, boah, ja, nee, weiß ich nicht. Die Option, das mit dem Fuß zu machen, ist natürlich irgendwie nett und spannend und fühlt sich irgendwie so mehr nach Motorradfahren an. Ich habe aber schon mit Kollegen gesprochen, die auf den Präsentationen dabei waren, und vor allem das Yamaha-System muss wohl sehr gut funktionieren und ein seamless Beschleunigungsgefühl vermitteln können. Ne? Also es gibt einen Unterschied, ne? Wenn du blipperst, hast du ja trotzdem noch so eine gewisse Unterbrechung, und das ist da wohl anscheinend nicht gegeben. Wie sie das technisch gelöst haben, weiß ich nicht. Es muss auf jeden Fall sehr gut funktionieren und auch jede Menge Laune und Spaß machen. Also für die Yamaha-Variante gab es da wirklich sehr, sehr viele Blumen. Wie ich das für mich persönlich einordne, ich hätte es wahrscheinlich verteufelt, ohne diese Info, die ich jetzt gerade genannt habe, zu haben. Jetzt muss ich unter den gegebenen Umständen sagen, ich müsste es einfach mal ausprobieren. Also ich wollte es jetzt nicht ablehnen oder bejahen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht.
Also
wie siehst du es? Also
ich sehe das nicht so drastisch wie mein gegenüber? Vater. Ich glaube, es kann schon Spaß machen, wobei ich dann irgendwie immer da so ein bisschen eine Analogie ziehe zu PKW. Da gibt's dann ja auch irgendwann Automatik und dann hattest du diese Schaltwippen an den Autos, ne? Und ich muss halt ehrlich sagen, die kamen dann halt zu einem Zeitpunkt, als Autos schon jahrzehntelang Automatikgetriebe hatten. Und ich muss sagen, ich habe bis heute noch nicht so richtig verstanden, was die bringen sollen, weil die meisten PKWs ja so feinfühlig in der Automatik mittlerweile sind, dass die sofort checken, ist es jetzt ein Kickdown oder halt nicht. Das heißt, du kannst ja, wenn du runterschalten willst, relativ easy auch einfach mit dem Fuß das machen. Und jetzt bist du ja einfach im urbanen Raum, oder nicht im urbanen Raum, wieder auf der Straße einfach so unterwegs, dass es hier nicht um die letzte Hundertstel geht. Ne? Also wenn jetzt dir das Runterschalten eine halbe Sekunde später kommt, als wenn du es jetzt mit dem Tiptronic machen würdest, ist nicht so der Unterschied. Hinzu kommt, dass ja das, was du meinst, mit diesem, wie soll man sagen, nahtlosen Beschleunigungsgefühl so ausgereift ist, dass du im Gegensatz zu diesem Blipper bzw. Quickshifter gar nicht mehr so diesen Punch verspüren wirst. Ne? Also im Auto, wenn du jetzt wirklich so ein, am Ende ist es dann ja auch immer noch ein Doppelkupplungsgetriebe, weiß ich, ist nochmal was anderes als das, was jetzt in den Motorrädern drin steckt. Ne? Aber wenn du da jetzt wirklich voll drauf trittst, dann hast du ja mittlerweile auch schon das Gefühl, dass du eigentlich nur noch einen Gang hast, wenn es richtig gut funktioniert. So, ne? Und dann muss ich halt sagen, ich verstehe schon, warum es beim Motorrad durchaus Sinn ergeben kann, eine Automatikgetriebe da drin zu haben. Ich hatte das ja einmal mit der Honda, was war das, Africa Twin ist es, die das hatte, glaube ich. Wo ich so ein Offroad-Training gemacht habe, einmal kurz probiert, war schon recht praktisch, ne? Und das ist einfach easy, wenn du dann die Hand da am Lenker halten kannst. Deswegen, dass es das Automatikgetriebe gibt und dass das für manche Leute passend sein kann, ja. Dieses Tiptronic mit den Händen, ja, also ich glaube, ich bin schon dabei, dass ich das mit dem Fuß irgendwie dann geiler finde, weil du dann die Gänge so richtig reintreten kannst und vor allem halt wirklich auch eine richtige Rückmeldung hast, weil du trittst ja wirklich in die Teile rein, die dann direkt ins Getriebe gehen. Demgegenüber jetzt am Lenker zwei Knöpfe zu haben, das einfach Druckknöpfe sind, wo du auch kein so ein Gefühl drin hast, ne, da wird nichts hakeln. Also der Plusknopf kann ja jetzt schwer hakeln, wie es manchmal halt der Schalthebel macht, wenn du den mit dem Fuß drückst, sowas, ne. Deswegen weiß ich nicht, ob dann dieses Tiptronic so geil ist. Umgekehrt, wenn man es in Extremfällen einsetzt, wie jetzt beispielsweise Rennstrecke, Superbike irgendwie, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch geil ist, wenn du wirklich volle Schräglage hast, dein Fuß sich nicht bewegen muss in irgendeiner Form und du in der Kurve, in der Schräglage da reinhacken kannst, ne? Das kann dann schon funktionieren. Ist es jetzt die Weltneuerung und die Offenbarung für mich? Ich würde vermutlich sagen, nee. Quickshifter und Blipper, muss ich aber sagen, habe ich damals auch eher erstmal skeptisch gesehen und dann festgestellt, boah, macht schon Bock, möchte ich eigentlich nicht mehr missen.
Ja, wie soll ich sagen? Also, du, was diese emotionale, also diese haptische Komponente bei diesem Schalten angeht, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das so drastisch ist, weil sowas lässt sich ja erzeugen. Ich habe das mal von jemandem gehört, der Flugzeugmechaniker ist, und es gibt zum Beispiel für die Steuereinheiten in Flugzeugen so ein, also für den Steuerknüppel und für den Gashebel sozusagen, ne, gibt es, das ist ja auch so Potentiometer, ne, das läuft ja alles elektronisch, aber gibt es quasi eingebaute Widerstände, damit sich das so anfühlt, als hättest du wirklich diesen Widerstand, wie es bei einem mechanischen System wäre. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, Realistic Feel Device, irgendwas. Also es hat irgend so einen, gibt es wirklich so einen speziellen Namen dafür. Und das lässt sich ja vielleicht auch irgendwie umsetzen, ne? Also vielleicht auch dieses, ich habe das den gleichen Eindruck, vielleicht nicht in der Schaltwippe, sondern für diejenigen irgendwann, naja, wir bauen diesen Hebel oder diese Schalteinheit in Form eines Schalthebels und du hast aber nur ein elektronisches Signal, das gesendet wird, kein direkter mechanischer Übergang an das Getriebe. Ne? Also ich glaube, dass wenn irgendwie da ein Bedarf bestehen sollte, ließe sich sowas wahrscheinlich sogar realisieren und du hast dann eben trotzdem dieses Seamless-Getriebe oder beziehungsweise dieses Seamless-Beschleunigungsgefühl, das ist ja der Unterschied. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich hab dazu wirklich keine Meinung, müsste ich erlebt haben und fahren.
Also wenn wir über zusätzliche Steuerungselemente am Lenker reden, wir hatten es ja auch schon mal während unserer Tour jetzt davon, würde ich mir eigentlich echt mal wünschen, dass es einfach im Zubehör Daumenbremsen gibt. Ich weiß nicht, ob das irgendein TÜV-Thema ist, dass es die noch nicht gibt, weil wir hatten es ja davon, du bremst meistens nur vorne, ich bremse sehr, sehr viel mit hinten, auch einfach um das Fahrwerk zu stabilisieren, und das fände ich geil. Das fände ich wirklich mal cool. Weiß, braucht nicht jedes Motorrad, aber ich finde es sowohl für Reise, eigentlich finde ich es für jedes Motorrad geil, gerade auch wenn du wirklich in Spitzkern drehen musst oder sonst was, ja, oder auf enger Straße drehen musst, kannst beide Füße oben haben und trotzdem mit der Hinterradbremse bremsen, weil wir wissen gerade beim Manövrieren, wenn man irgendwie sehr langsam fährt und dann die Vorderradbremse zieht, dann kippt dir der Hobel einfach nur nach innen weg.
Ja, also, das ist eine gute Frage.
Fände ich geil, sollen sie machen.
Wir hatten ja eh noch eine Folge mit jemandem vom TÜV auf der Agenda. Das haben wir bis jetzt immer nicht umgesetzt. Da reden wir wahrscheinlich jetzt schon seit 2 Jahren drüber.
Ja.
Vielleicht wäre das was, was wir in dieser Episode da mal adressieren. Aber guter Punkt. Also, aber auch dazu keine Gedanken weiter. Und ich denke, es gibt noch das ein oder andere Modell. Und wir haben ja immer noch Jans neues Traummotorrad auf der Liste. Lass uns doch einfach mal einen Schritt weitergehen.
Ja, lass uns jetzt, also wir haben, glaube ich, noch so 3 Hauptthemen. Und das eine ist Ni Hao. Haben wir vorhin schon angesprochen. China, extrem stark vertreten auf der diesjährigen EICMA.
Und Ni Hao, ich glaube, ist japanisch. Konnichiwa.
Nein, umgekehrt. Ni Hao ist chinesisch.
Ja, ah ja, stimmt. Ah.
Ah. Brudi, ich habe da gelebt, das weiß ich noch.
Ja, ja, ja.
Hab nicht so viel gemerkt. Und da kam mir eines, wir haben über KJ Motor oder wie auch immer sie sprechen, mit diesem Naked Bike, das ja von den Italienern geklaut wurde, aber auch CF Moto, da haben wir doch, glaube ich, sogar in Zagreb eins gesehen, ganz brandneu, das da rumgefahren ist. Erinnerst du dich auf der Tour? Irgendjemand hatte da gerade noch den Rückspiegel angedreht und dann
war das in Zagreb? War das kurz vor der Ankunft? War das
irgendwie da um
die Ecke? Ja, also irgendwie, also wir waren auf jeden Fall schon in Kroatien und sah eigentlich ganz schick aus. Und genau, das war aber CF-Moto, ne? Das war jetzt nicht QJ, genau, aber wir sind.
Aber über die rede ich ja, weil CF-Moto hat ja gleich mehrere Neuankündigungen gebracht und das passte eigentlich ganz gut zu dem, wo wir eben waren, Reise-Enduros. Und da haben die ja eben auch was rangebracht und ich muss echt sagen, ich finde ja persönlich, die Dinger sehen tatsächlich ganz gut aus und ich bin echt gespannt, wann die sich mal so richtig in der Breite dann auch bemerkbar machen. Haben natürlich auch irgendwie mal so ein bisschen geklaut. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was vom Design. Mixtur zwischen der Aprilia, die wir schon angesprochen haben, und der, wie hieß sie denn, Triumph Tiger. Das sind so ein bisschen die Modelle, die ich da drin sehe. Aber natürlich haben sie auch schon die absolut asexuellen Top-Case-Aufbauten mit in den Bildern reingedacht. Da wollen sie den europäischen Wettbewerbern in nichts hinten nachstellen. Wie blickst du so grundsätzlich auf diese ganze Modelloffensive aus China?
Ja, ich bin tatsächlich sehr neugierig. Also für CF Moto muss ich das Design-Thema vielleicht nochmal aufmachen. Hier finde ich nämlich, dass die sehr eigenständig sind. Also du, klar, ne, du hast es vorhin schon mal angedeutet, Form follows Function. In verschiedenen Klassen gibt es natürlich bestimmte Stilelemente, die irgendwie immer drin sind, was die Motorräder ähnlich macht. Nichtsdestotrotz finde ich, CF Moto hat ein eigenständiges Design im Vergleich zu den anderen großen arrivierten Marken. Was ich besonders finde, was mir aufgefallen ist, als ich mir die Leistungswerte sowas angeschaut habe, egal ob das jetzt eben diese neue CF Moto 700 MT ist oder ob es die 675 NK bzw. SRR ist, die quasi so als Naked Bike und als Sportler vorgestellt wurden mit so einem 675er Triple Motor, was, wo wir wieder in dieser Triumph-Action sind oder in Triumph-Ecke vielmehr. Da ist mir aufgefallen, dass die Motoren, obwohl sie quasi hubraumseitig in der ähnlichen Liga sind wie die MT-07, wie die Tenere bei dieser Reise Enduro oder bei der Aprilia, immer etwas weniger Leistung haben. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, hat das quasi marktspezifische Gründe oder liegt das, weiß nicht, am Engineering, dass die vielleicht das noch nicht so raus haben, da diese Leistung rauszuquetschen und das irgendwie standfest zu machen, ist mir irgendwie bewusst aufgefallen. Grundsätzlich denke ich aber immer mehr oder wundere ich mich immer mehr, dass man diese Motorräder noch so selten sieht, vor allem im deutschsprachigen Bereich. Und frage ich mich, wann es denn das erste Mal passieren wird, dass ich so ein Ding auch Probe fahren kann, weil da hätte ich jetzt wirklich Interesse dran. Also jetzt nicht unbedingt diese Reise-Enduro-Variante, aber gerade der Sportler oder die Sportlerin und dieses Naked Bike mit dem 675er Motor oder mit dem 675er Drilling sogar, ne, Dreizylinder, finde ich sehr, sehr spannend. Also auch optisch gelungen, taugt mir einfach. Also macht einen sehr soliden Eindruck.
Geht mir genauso, was mich bei den Chinesen dann vor allem interessiert, wenn ich das jetzt nur so sagen darf, ist, wie die sich auch rund um das Thema Connectivity und digital aufstellen. Ich weiß, das ist für die meisten bisher noch nicht so ein Thema. Ich muss sagen, mich juckt es schon immer sehr und ich finde, im Automobilbereich siehst du ja, dass die Autos sich heutzutage ja eigentlich kaum mehr unterscheiden und eigentlich eher nur noch so rollende Computer sind und Tesla hat es dann auch irgendwie vorgemacht. Eigentlich geht es dann gar nicht mehr so um die fahrdynamischen Werte, sondern eigentlich um das Entertainment da auch hinten drin. Mir ist es aufgefallen, eben auf unserer Tour, die BMW F900 GS ließ sich relativ simpel mit dem Handy vernetzen. Navigation hat dann trotzdem irgendwann mittendrin den Geist aufgegeben. Du erinnerst dich, als wir auf einmal mitten auf die Autobahn sollten, obwohl wir nie Autobahn fahren wollten. Bei der Aprilia
gab's die Route nicht übernommen hat, übertragen.
Ja, ursprünglich schon, aber es hat die Straßen auf einmal nicht mehr erkannt. Völlig Wurst. Es ging, war jetzt aber kein absolutes Erlebnis. Aprilia ließ sich gar nicht damit zu koppeln. Ich habe es durchklingen lassen. Ich habe eine Zeit ja in China gelebt, war immer geflasht davon, wie digital und wie alles da halt mitgedacht wird. Ob das vielleicht eine gewisse USP für die Motorräder sein wird, werden wir auf jeden Fall sehen. Und dann sind wir gespannt. Also ich finde es auf jeden Fall krass, was die Chinesen auf einmal alles raushauen auf der Messe wie der EICMA. Und von irgendwie so ein bisschen exotischem Messestand werden die jetzt doch deutlich größer. Bleibt abzuwarten, wie du schon gesagt hast, ob das das Straßenbild jetzt auch allmählich verändern wird.
Ja, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ne? Also leistungstechnisch, auch wenn sie hinter den normalen Modellen vielleicht oder den vergleichbaren Modellen der Wettbewerber so ein bisschen hinwegbleiben, Preis ist natürlich immer ein nicht zu verachtender Faktor. Und ich denke schon, das wird jetzt so langsam kommen. Was immer das Problem ist bei Herstellern, und um in die breite Masse zu kommen, ist halt einfach die Verfügbarkeit in Form eines Händlernetzes. Ne? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Generalimporteur habe, der diese Produkte halt nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz bringt, ne, wenn es kein ausgeprägtes Händlernetz gibt, ne, und ich jetzt nicht mal schnell innerhalb von einer halben Stunde irgendwo hinfahren kann, um mir so ein Ding anzugucken oder vielleicht auch irgendwie Probe zu fahren, dann ist das natürlich eine enorme Markteinstiegsbarriere. Ne? Da ist halt die Frage, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt, wo die Motorräder zu finden und zu testen sein werden. Aber ja, Preis sticht halt hier einfach ganz, ganz, ganz klar. Wen haben wir denn hier, was haben wir denn hier noch auf der Liste? A2-Segment, was haben wir denn?
Ich habe mir noch aufgeschrieben, genau. Das nächste große Thema, nachdem wir jetzt Asien so abgehakt hatten, ist das, was ich vorhin schon mal ganz kurz im Nebensatz gefallen habe lassen, dass der Flo im Ohr noch einen gewissen Bezug hat. Denn unter anderem Royal Enfield war jetzt auch mit elektronischen oder elektrischen Motorrädern am Start. Und zwar hat Royal Enfield sozusagen eine eigene neue Marke gegründet, Flying Flea, der fliegende Flo. Und unter dieser Marke wollten sie jetzt, oder bringen sie zwei Elektromotorräder raus. Der Name, ich habe das übrigens dann nachgeschaut, stammt von einem historischen Royal Enfield Modell. Und dieser fliegende Flo, der Flying Flea, war ein Motorrad im Zweiten Weltkrieg, das aufgrund seines geringen Gewichtes per Fallschirm abgeworfen werden konnte. Und den Namen haben sie jetzt genommen für vermutlich relativ schwere E-Bikes oder E-Motorräder und kommen aber direkt mit zweien. Einmal S6 und C6 heißt es dann. C6 ist für die Stadt, irgendwie eher urban. S6 soll so ein bisschen mehr Scrambler-Style sein und zumindest optisch in den Offroad-Bereich gehen. Natürlich haben auch die wieder keine Preise genannt. Royal Enfield ist ja eher dafür bekannt, niedrigere Preise anbieten zu können, als vielleicht andere Hersteller machen. Ich finde das aber auf jeden Fall spannend, weil eigentlich unter allen großen Firmen und bekannten Firmen ist Royal Enfield jetzt die einzige, die zumindest mir bekannt ist, die jetzt hier wirklich ein Elektromotorrad präsentiert haben. Ansonsten waren das ja eher Außenseiter und einen fand ich ganz spannend, weil über den Hersteller haben wir im letzten Jahr schon mal gesprochen. Du hast ein Motorrad von denen getestet und ich konnte es kaum glauben, weil es hatte drei Räder und zwar ist das Can-Am. Dieser Hersteller von diesen dreirädrigen Motorrädern, nicht diese Trikes, sondern wo du vorne breit zwei Räder hast und hinten dann eins. Dieses kanadische Unternehmen ist es, glaube ich, hat sich jetzt entschieden, auf den E-Motorradmarkt einzusteigen. Und neben denen gab es natürlich noch so ein paar andere Motorräder oder Hersteller, die jetzt Elektromotorräder ranbringen, aber halt kein namhafter. Es bleibt so dabei, ne? Also BMW schickt ab und zu diesen Yuppie-Roller da ins Rennen. Und das war es aber auch schon. KTM hatte mal irgendwann die Freeride, die ist aber auch schon seit Anno immer tot irgendwie. Und sonst kommt da gar nichts.
Also, Jan hat jetzt tatsächlich das Segment angeschnitten, in dem auch sein neues Traumbike verortet ist. Da will ich aber noch gar nicht drauf eingehen. Also, es gibt noch weitere Elektroinnovationen, zum Beispiel die Yuppie-Schleuder, wie Jan sie so gerne nennt, von Honda. Honda hat nämlich auch ein entsprechendes Elektro-Konzept auf die Räder gestellt in Form eines Motorrades. Also da bist du nicht ganz richtig. Honda hat ein großes Elektromotorrad vorgestellt, genauso wie einen Roller. Und der sieht eben tatsächlich aus wie dieser CE04 genau, von, also es tut mir ja so furchtbar leid, wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber es ist halt so weit weg von mir, dass ich mir das tatsächlich nur schwerlich merken kann. Aber Honda ist auf jeden Fall in dieser Nische jetzt auch mit unterwegs. Und weil wir ja, also natürlich Freund der Elektromobilität sind, das aber im Zweiradbereich nicht so eine relevante Rolle spielt, möchte ich eher auf eine andere Evolutionsstufe bei Honda eingehen.
Ich weiß, was du meinst, den Motor?
Ja, nicht nur den Motor, sondern die Kombination aus dem vorgestellten V3-Motor mit einem elektrischen Turbolader, beziehungsweise einem elektrischen Kompressor, was es genauer gesagt ist. Und man munkelt, also die Kollegen vom Motorrad Online haben dazu einen netten Artikel rausgehauen, der das so ein bisschen einordnet, dass es so eine Form von Hybrid, in Anführungsstrichen, für Motorradfahrer sein könnte. Warum ist das so? Folgendermaßen, ne? Also dieser elektrische oder beziehungsweise der Elektroturbo braucht natürlich elektrischen Strom und sorgt aber durch seine Funktionsweise dafür, dass ich quasi einen Motor mit relativ normalem Ausmaßen, also Zylindervolumen, nutzen kann, aber mit deutlich weniger Leistung betreiben. Also das Aggregat generiert normalerweise 90 PS oder 100, ne? Ich kann ihn aber mit 50 fahren, habe dadurch deutlich weniger Emissionen, bessere, in Anführungsstrichen, Abgase und weniger Spritverbrauch natürlich zum anderen. und habe aber die Möglichkeit, wenn das denn nötig ist, beim Beschleunigen zum Beispiel, weil dieser elektronische oder der elektrische Turbo nicht ständig mitlaufen muss, einfach nur beim Beschleunigen dann mehr Leistung freizugeben und das eben elektrisch induziert, weil natürlich der Turbo elektrisch angetrieben ist. So, und da habe ich quasi das Beste aus zwei Welten. Ne? Ich habe quasi einen Akkupack sozusagen, der über den Motor geladen wird, habe das emotionale Leistungsempfinden, weil der Turbo einschaltet, wenn ich halt sehr intensiv Gas gebe. Beim normalen Fahren, was ich ja normalerweise eh in einem relativ geringen PS-Bereich sozusagen mache, habe ich aber die Vorteile eines Motors mit wenig Leistung im Sinne von weniger Emissionen, weniger Spritverbrauch etc. Also ein super spannender Ansatz, ob das jetzt in Anführungsstrichen die maximale Zukunft sein wird, ob sich das durchsetzen wird, in welche Form das kommen wird, das ist wirklich ein reines Konzept noch, sei mal dahingestellt, aber es ist halt eine, ja, einfach eine entspannte, spannende Kombination, weil es das so auch noch nicht im Motorradbau gegeben hat, ne? Also es gibt kein Motorrad, was ein vergleichbares System hat, und ich glaube auch im Vierradbereich gibt es nichts auf diese Art und Weise Vergleichbares. Finde ich super spannend.
Gut. Dann ist es eine Person von zweien, die das super spannend findet. Ich finde das super lame.
Liegt woran?
Dieses, ja, es ist Gutes aus zwei Welten, halte ich aber für Schwachsinn. Irgendwann muss ich einfach entscheiden. Und ich habe das technische Verständnis dafür vielleicht auch einfach nicht, ja. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich habe dann wiederum gelesen, du brauchst halt deutlich mehr Akkukapazität, weil es halt mehr Strom braucht, nimmt irgendwie Platz weg. Denke ich mir dann so, ey, dann bau doch einfach direkt Elektromotorrad oder halt einfach klassisch Verbrenner. Das kann technisch toll sein, alles. Wir müssen diese Diskussion irgendwie gar nicht so aufhören. Ich finde es einfach nur lame. Das interessiert mich einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Klingt total so richtig pauschal und platt. Aber ich denke mir so, ja, Wayne, Alter, baut einfach ja, Elektromotorrad. Also
da ist Jan halt der uninteressierte Allmann, bügelt halt einfach drüber, tut das ab, ohne quasi, also gibt halt nur 0 oder 1, schwarz oder weiß. In dem Fall ist es für dich schwarz. Auch wenn, wie das immer im Leben ist, natürlich nicht nur schwarz oder weiß da sind, sondern das Leben sich halt in die Graustufe.
Ja, das mag ja alles aber sein. Aber
ist ja auch okay. Ne? Also du kannst es ja quasi so abtun. Ist dein Standpunkt dazu. Aber, wie gesagt, ich habe ja auch das passende...
Ich möchte nur kurz einordnen. Das ist überhaupt kein Standpunkt. Mir ist es einfach nur völlig egal. Also, ich halte es für nicht... Es bietet mir keinen Mehrwert, glaube ich. Ich halte es nicht für krass sinnstiftend. Sollen sie machen. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, wow, Honda, das ist das Krasse, was ich hier erlebt habe.
Bin ich ja auch da. Deswegen bin ich ja umso begeisterter ob dieser Innovation. Und wir machen diesen Podcast ja tatsächlich, weil wir uns gerne unterhalten, aber ja nicht nur für uns, sondern für die Zuhörenden da draußen. Übrigens an der Stelle ein sehr schöner Aufhänger, um da einen aufzustatten, wie unsere Zuhörenden das eben einordnen. Ne? Wie seht ihr diese Innovation grundsätzlich? Also jetzt explizit am Beispiel Honda Elektroturbo oder Elektroinnovation, Neuerung im Rahmen der EICMA. Lasst uns gerne wissen, was euch am meisten gefallen hat, was euch am meisten aufgeregt hat. Würde mich sehr interessieren. Und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu Jans neuem Lieblingsmotorrad.
Ich bin sehr gespannt. Ist es das, was uns auch, wo uns auch diese Einladung ereilte und was du schon mal so angeteasert hattest, wo wir darüber schon mal gesprochen haben? Mit ohne Helm?
Genau, ich habe dir das im Moment...
Das habe ich mir schon angeschaut. Und die Personen, die eine der letzten Folgen vielleicht schon mal gehört haben, die haben das auch schon mal mitbekommen, weil wir da ja die Info zu bekommen haben. Und die Analogie zu dem BMW C1, dem einzig echten Roller von BMW, ja sehr, sehr naheliegend ist. Und du hattest es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Michel, erzähl, was sehen wir? Worum geht's?
Also, wir sehen ein Fahrzeug von Project Urban 2/3, 2/3, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, ein neues Konzept, was jetzt hier auf der EICMA vorgestellt wurde. Für mich sieht es so ein bisschen aus wie ein, wie heißen diese, es gibt doch diese rollenden Rollstühle, diese elektrobetriebenen Rollstühle, nur mit Dach.
Ja.
Also, als ich
ist das und halt mit, mal, einem, Jan, mit einem Rad weniger, aber es sieht schon so aus.
Genau, aber für ein Zweirad eins zu viel vorne, ne? Also, ja. Das war auch der Aufhänger, als ich das erste Mal gesehen habe, war ja noch so ein Samtüberzug drüber, ne, wie man das so macht bei Präsentationen. Da sah es eben einfach aus wie ein BMW C1 mit zwei Rädern vorne. Jetzt hat das so ein bisschen abgespeckt, wirkt eher wie so eine weiß nicht, wie ein Vehikel in der geriatrischen Anstalt, ne? Also für diejenigen, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, die auch weil die Farbe der Verkleidung oder beziehungsweise des Fahrzeugs in so einem weiß-schwarz gehalten ist, hat halt irgendwie so ein bisschen was von Seniorenheim, muss ich sagen. Die dreirädrige Variante ohne Dach, die sieht eigentlich ganz nett aus. Das hat irgendwie was Witziges. Ja, so viel zum Thema Innovation. Also hier,
ich hatte so
da ist der Jan dann auch nicht zufrieden. So, ne?
Das Ding ist einfach, ich hatte so viel Hoffnung da reingesetzt. Wir hatten es ja, wie gesagt, schon mal, dass ich großer C1-Fan bin. Ich finde es unsagbar cool, sich in ein völlig hässliches Objekt mit übertriebenem Selbstbewusstsein reinzusetzen und so zu tun, als wäre man der geilste Vogel hier überhaupt. Ja? Und das ist mit dem C1 wunderbar gelungen, weil das sah unfassbar hässlich aus, war relativ klapprig, der Sound war nicht geil und du konntest dich da, egal ob Yuppie oder nicht, da einfach reinsetzen und aber so tun, als wärst du der Dickste. So. Und jetzt kommt dieses Ding und dieser BMW C1 hat auch nie was anderes vorgegeben. Das war einfach ein ehrliches Ding mit so einem Dach. Ne? Das war einfach rein funktional. Das war so deutsche Ingenieurskunst par excellence. Da war niemand irgendwie mit Design oder sonst was dabei. Ne? Da haben die Leute einfach gesagt, wir wollen sowas mit Dach. Ja, sie konstruieren jetzt was Krasses hier mit Scheibenwischer, dies, das und so, ne? Und jetzt, da hatte ich halt gehofft, dass das irgendwie auch in die Richtung geht, halt potenziell elektrisch, wie auch immer. Und jetzt kommt dieses Ding und ich habe dir parallel hier in dem Chat mal den Link zu der offiziellen Website gepackt. Und da ist nämlich nochmal ein anderes Bild drin, wenn man da runter scrollt. Und allein, wie das dort halt beworben wird, ne? Also da ist dann dieser Roller von der Seite fotografiert und die Anschnallgurte stehen sozusagen in der Luft. Also als hätte man die angezogen und man hat die Person da wegretuschiert, um zu sehen, was das für eine Wölbung macht, diese Gurte. Das sieht einfach schon mal völlig daneben aus. Und dann, mein Highlight ist, dass sie halt auch wirklich so einen Kaffeebecher vorne reinsetzen. Also dieser Roller hat vorne so einen Kaffeebecherhalter. Und dann.
Ja, aber das ist doch, also wie viel Yuppie willst du sein? Du, also nein, wenn du so einen Yuppie-Schleuder hast, dann musst du doch auch bei Starbucks vorbeifahren, dir deinen Matcha-Latte holen, nee, aber, so, ne? Und dann mit diesem Ding in die Fußgängerzone zum Arbeiten.
Ja, aber das ist einfach zu nah dran an dem, was du gesagt hast, weil das ist nicht mal mehr dann so dieses ehrliche Yuppie-Ding, sondern mit diesem Kaffeebecher kannst du halt auch noch so dein Accessoire-Dog nebendran machen, und dann sitzt da irgendjemand drin, der einfach keinen Bock hat, irgendwie auch zu laufen und lässt seinen Hund nebendran mit der Leine hinterher spazieren, aber weißt du, so ein kleiner
Hund, dieser Übergang ist ja wohl fließend, so, ne? Also, wenn ich mir
bei den Yuppie
vorstelle, wenn ich mir den Yuppie vorstelle, so wie du ihn beschreibst, dann hat er ja aber natürlich, ne, neben seiner teuren Ray-Ban auch einen Kaffeebecher dabei. Und der muss ja irgendwo untergebracht werden, wenn,
oder? Ja, das ist dann aber natürlich also, ein Recap-Kaffeebecher, den er sich jeden Tag neu kauft, ja, aber sagt, ja, ist immer Recap. Und damit habe ich jetzt was Nachhaltiges beigetan. Also, ich muss sagen, ich verstehe schon, das Motorrad würde ich auf jeden Fall trotzdem fahren wollen. Aber ich glaube, es holt mich einfach.
Die Frage ist, ist es überhaupt ein Motorrad? Ich glaube nicht.
Wie nennt man so ein Ding?
Keine Ahnung. Also wie gesagt,
also es ist nicht geil wie der C1. Es ist keine richtige Yuppie-Schleuder. Es ist irgendwie nichts von allem so richtig. Und dann sieht's also, ja, es sieht halt wirklich. Es tut mir jetzt leid, das möchte ich gar nicht exkludierend oder irgendwie sowas meinen. Aber es sieht halt wirklich aus wie so ein funktionales Gerät für Leute, die eine Gehbehinderung haben.
Ich sag ja, ne? Also wie ein Gefährt im Krankenhaus oder in einem, keine Ahnung, Seniorenheim,
ja.
Geriatrische Anstalt, so. Also das passt auf jeden Fall ganz gut. Also erstaunlicherweise hat eines dieser Fahrzeuge den German Design Award irgendwie gewonnen für Best Motorcycle. Ja, keine Ahnung, ist vielleicht mutig. Also ich muss sagen, dieser Grundroller, ne? Oder dieses Ding ohne Dach, das ist ja auch irgendwie ganz nett und ganz witzig, ne? Ich sehe halt für mich den Anwendungsbereich noch nicht. Ich bin aber auch noch einigermaßen gut zu Fuß, beziehungsweise kann auch Fahrrad fahren ohne Hilfsmotor. Also weiß ich jetzt nicht so richtig. Bin aber auch andererseits ein bisschen enttäuscht, ne? Dass meine Euphorie ob der Ähnlichkeit zum C1 bei dir nicht so ganz verfängt und du noch nicht Instant-Fan wurdest, aber das wird sich ja vielleicht verändern, wenn du es dann gefahren bist. Vielleicht ist ja dann auch der Getränkehalter genau dein Ding und die Gurte und die Anschlaggurte und das ist, wenn dir erst der Fahrtwind um die Plastikkuppel herum ins Gesicht weht, dann wirst du es vielleicht doch lieben.
Was ich gerade noch sehe, was ich anmerke, was das Design nochmal massiv verändert, ist, dass es auf der Website auch Flottenbeispiele gibt. Und zum Beispiel gibt es dann dieses Ding im DRK-Style, Deutsche Roten Kreuz, und auch für die Polizei mit einem Blaulicht obendrauf. Das macht mich gerade richtig glücklich. Und auch für so Essenslieferungen. Und da bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich eine realistische Chance wird. für irgendwie Delivery und wie sie irgendwie immer alle heißen, das da reinzubringen. Und, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich starte in Kürze meine ehrenamtliche Ausbildung beim Technischen Hilfswerk. Vielleicht wäre das eine meiner ersten Amtshandlungen, doch mal anzuregen, nach irgendwelchen Bulldozern und Kettensägen, Transportwesen-Dinger, so ein Teil anzuschaffen. Und ich würde mich dann auch bereit erklären, aber, für das THW das dann Probe zu fahren.
Aber wenn du das dann machst, dann, ne, wenn ich das so sehe und drüber nachdenke und dieses flotten Hilfsservice-Konzept im Kopf habe, dann fällt mir natürlich sofort ein übergewichtiger Dude auf einem Segway ein. Und wenn du dann mit diesem Fahrzeug unterwegs bist, dann wünsche ich mir von dir aber auch, dass du einen Bierbauch bis dahin ausgeprägt hast, ne? Schön Plauze und eine durchgespitzte Trucker-Cap oder irgendwie ein durchgespitztes THW-Hemd. Das fände ich gut und dann käme das auch richtig.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur 2 Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Wir arbeiten intensiv dran, auch jetzt nach dieser Aufnahme. Ich habe dir das mit den Branchen nochmal geschickt. Die Freunde da draußen, die sich das mal ansehen wollen, projecturban23.com. Dort findet ihr diesen Roller und dann auch ein Beispiel vom Roten Kreuz oder der Polizei. Ich weiß einfach nicht, wie viel Ernsthaftigkeit man der Polizei jetzt geben könnte. Stell dir vor, es ist irgendwie so... So Banküberfall oder sowas. Und dann
ich würde mich instant auf den Boden werfen und festnehmen lassen. Also ganz klar. Also ja. Autorität strahlt dieses Gefährt auf jeden Fall aus. Nicht.
Ja. Nun gut, mit diesem kleinen Schmankerl beenden wir diese heutige Update-Folge zur EICMA 2024. Wenn ihr Highlights habt, die wir jetzt total vergessen haben oder sagt, ey, das hättet ihr nochmal berücksichtigen müssen oder einfach nur eure Meinung kundtun wollt, dann tut das gerne. Gasgeflüster auf Instagram per E-Mail info@gasgeflüster.de. Wir freuen uns. Bei Spotify könnt ihr auch einfach einen Kommentar reinhacken. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Plattformen auch so geht. Michel, es war mir wie immer ein Fest. Ich muss jetzt meine Bierblase entleeren und das relativ dringend. Deswegen
nochmal draußen. Zu viel Information am Schluss. Ich wünsche euch einen schönen mal. Abend. Gutes ciao, ciao. Gelingen. Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven. Tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.